Ich habe bei meiner letzten Predigt ja das Jona-Buch beendet oder die Predigtreihe darüber und will heute mit dem Titusbrief starten. Und wenn es Gott einem gefällt, auch die nächsten Monate durchgehen. Ja, man zählt den Titusbrief zusammen mit den beiden Timotheusbriefen zu den sogenannten Pastoralbriefen. Ja, weil da drin Anweisungen für einen Ältesten, für einen Hirten und ja, lateinisch ist es ja dann nur Pastor, also das ist das Gleiche, genau, weil das da drin steht. Diese Briefe waren jetzt aber nie einfach nur für den Titus oder den Timotheus gedacht, weil Gott hat sie ja auch bewusst in den Kanon aufnehmen lassen, ja, sodass wir sie auch heute noch in der Bibel haben und auch von allen Christen gelesen werden sollen, jetzt nicht nur von Pastoren. Ja, und allein deswegen merkt man schon, dass es wirklich auch ja, allen was zu sagen hat. Ich habe gedacht, jetzt so immer noch als sehr junge Gemeinde, ja, ist es gut, so einen Brief sich auch anzuschauen, wo mehr drin steht, wie hat Gott sich auch Gemeinde gedacht. Genau, sind hier einfach ein paar Themen drin, dass wir da auch ja, als Gemeinde diese Ausrichtung bekommen, gerade so ja, in der Startphase auch. Und ja, dass wir dann auch alle, oder dass wir dann auch alle gemeinsam dann an diesem gleichen Strang ziehen können. Und wir werden, denke ich, auch ja, sehen, wie das, auch wenn das Ganze jetzt schon knapp 2000 Jahre alt ist, was manche Dinge wieder jetzt beschrieben sind, hat trotzdem noch sehr viel mit uns heute zu tun, mit unserer Gemeindesituation, aber auch mit, ja, mit jedem Einzelnen. Ich will uns mal die ersten vier Verse lesen, weil es heute ja, damit um die Einleitung in den Brief gehen soll, lese ich uns die ersten vier Verse aus dem Titusbrief, also die Begrüßung von Paulus gegenüber dem Titus. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Retter. Lass mich noch mal beten. Herr, wir lesen hier, dass ja, dein ewiges Wort, deine ewige ja, Retterbotschaft, ja, dieses Evangelium, ja, dass das damals schon ja, dem Paulus in der Predigt anvertraut war und erst gepredigt hat. Wir haben es ja aufgeschrieben und wollen es auch heute wieder predigen. Und da bitte ich dich, Herr, dass du es gebrauchst als dein gutes Wort. Ja, und an jedem durch dein Wort auch wirkst. Und entweder zum Glauben führst oder auch im Glauben führst und ja, ermutigst und korrigierst. Das schenke du bitte, Herr. Dass wir als Gemeinde ja, dann gemeinsam auf diesem Weg in einem Strang ziehen und dich groß machen. Vielen Dank dir. Wirke du jetzt dieses Wunder, Herr. Gib Gnade im Reden und im Hören. Ich bin auf dich angewiesen, Herr. Danke dafür. Amen. Wir wollen uns zu dieser Einleitung in den Titusbrief ganz kurz einen Überblick anschauen über den Brief. Dann als zweites die ersten drei Verse uns anschauen, wo es um Paulus' Selbstverständnis und sein Dienstverständnis geht. und dann zum Schluss noch uns den Empfänger anschauen, um den es in Vers 4 dann geht. Also die ersten drei Verse Paulus Selbstverständnis und Dienstverständnis und dann noch der Empfänger. Wer von euch war schon mal auf Kreta Urlaub machen oder sowas? Keiner unter uns? Dann kann ich euch ganz viel Neues erzählen, denn das Ganze hier spielt auf der Insel Kreta. Ja, oder die Gemeinden, die der Titus da betreut hat, es waren die Gemeinden auf Kreta. Ja. Stellt euch die Insel vor, 100 Kilometer südöstlich von Griechenland gelegen, gebirgige Insel, ca. 240 Kilometer lang, aber nur zwischen 12 und 56 Kilometer breit. Ja, also wie so ein Schlauch, diese Insel. Wie die Gemeinden auf Kreta direkt entstanden sind, wissen wir aus der Bibel nicht. Bei der Pfingstpredigt von Petrus waren schon ein paar Kreter dabei. Vielleicht haben die dann das Evangelium dorthin gebracht. Oder es war auch erst durch den Paulus dann selbst, wir wissen es nicht. Was wir aber aus diesem Brief rausfinden ist, es fehlt schon noch einiges in der Gemeinde, um wirklich eine einigermaßen ordentliche Gemeinde auch zu sein. Und deswegen hatte der Paulus einen Mann aus seinem Missionsteam dort zurückgelassen, das war der Titus. Und der war jetzt wohl schon eine Weile dort und erhielt jetzt von dem Paulus diesen Brief mit Instruktionen und natürlich dadurch auch einer apostolischen Bevollmächtigung, ja, weil er selber war ja kein Apostel. Und wahrscheinlich wurde dieser Brief von dem Zenas und dem Apollos übergeben. Auch aus dem Missionsteam von Paulus, ja, haben die dort die Reise hingemacht, den Brief auch übergeben. Können wir aus Kapitel 3, 13 rauslesen. Das war das Ganze so ungefähr im Jahr 62 bis 64 nach Christus. Schon nachdem der Paulus in Rom gefangen gewesen war und wieder freigekommen war. Und in dem Brief sagt er jetzt, dass der Titus eine nächste Aufgabe hat. Ja? Wahrscheinlich soll der Artemas oder der Tychikus jetzt dieses Werk auf Kreta übernehmen, sodass denn der Titus auch nach Nikopolis zum Paulus kommen kann, um dort auch über den Winter zu bleiben. Ich lese uns da mal in Kapitel 3 die Verse 12 und 13 vor. Da heißt es, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Der Paulus, wir sehen es, ja, der war irgendwie kaum mal allein unterwegs, der hatte wirklich immer ein großes Missionsteam und hatte mal hier welche stationiert, mal hier. Und hat immer nur noch ein bisschen auch delegiert, um so einfach ja, die ganzen Gemeinden auch unterstützen zu können. Das mal so zum Hintergrund. Jetzt das ganze Thema des Briefes finden wir eigentlich in Vers 5 vom ersten Kapitel. Dort heißt es zu dem Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Also so das Hauptthema ist Ordnung in die Gemeinde bringen. Es soll kein Unterschied mehr zwischen der Lehre und dem Leben sein. Ja, nicht, ich habe schon einiges gehört und ich glaube das auch, aber mein Leben zeigt sowas völlig anderes. Ja, und das war eben dort vielfach so. Nee, das soll nicht sein. Und das sehen wir schon, ja, dieses, sagen wir, Ordnung in der Gemeinde haben, ja, dass da kein Unterschied mehr ist. Das ist, denke ich, immer ein aktuelles Thema, auch heute. Weil bei den Kretern, also auch bei den Christen unter den Kretern, da war wirklich einiges im Argen, wie so ihre Beschreibung aus dem Brief auch zeigt. Ja, in Vers 10 gleich lesen wir, dass Irrlehrer in der Gemeinde waren. Das heißt, es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Dann in Vers 14 heißt es, dass diese Gemeinden eben anfällig für solche Irrlehrer waren, besonders eben die einen jüdischen Hintergrund hatten, wo es dann in Vers 14 heißt, ihr sollt nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Denn Kapitel 3, Vers 9 zeigt, dass dann Streit dadurch auch in die Gemeinde kam. Und wir lesen auch, dass die Kreter doch einen besonders schlechten Ruf hatten, so international. In Vers 12 heißt es, von Kapitel 1, dass euer eigener Prophet über euch sagt, und es bringt so ein Sprichwort, das damals eben bekannt war, was ein Kreter selbst gesagt hat über das eigene Volk, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Das ist mal ein hartes Urteil, oder? Wenn er das über dein eigenes Volk sagen muss. Aber so war es dort. Und auch, wenn man mal so das Kapitel 2 anschaut, der Lebenswandel von Jung und Alt, von Mann und Frau, der ließ durchaus zu wünschen übrig. Und das hat dann einfach Gott nicht geehrt. Und so in der Art soll die Ordnung auch in die Gemeinde kommen. Es gibt dann so vier Hauptthemen. Wenn ihr mal selber auch ein Buch studiert, könnt ihr, also ein Bibelbuch, einfach mal nach den Worten oder Themen auch Ausschau halten, die besonders oft vorkommen. Ich habe die bei mir dann immer, wenn ich das für ein Buch gemacht habe, dann immer mit besonderen Farben und so weiter auch eingerahmt. Und wenn es nachher interessiert, kann ich es auch gern zeigen. Wo man es wirklich sieht, vier Themen, die stechen ganz schön raus im Titusbrief. Das ist einmal gute Werke, dann so das Themengebiet um gesund, Ordnung, untadelig, solche Dinge. Ein drittes ist dieses Besonnensein und so das letzte Thema geht zum Überführen, Zurechtweisen, um dieses Wort fällt. Denn Gott ist ein heiliger Gott und deswegen sollen seine Kinder auch sein. Und es soll auch eine gewisse Ordnung in der Gemeinde sein. Die Gemeinde ist nie ein perfekter Ort. Das wird erst im Himmel so sein. Aber es kann auch nicht der gleiche Ort wie die Welt sein, weil dann wäre auch irgendwas falsch. Am Kreuz hat unser Jesus alles für uns getan. Und durch seinen Geist wirkt er auch in uns. Und deswegen muss da definitiv ein Unterschied auch sein, auch wenn es nie perfekt sein wird. Und das spricht der Paulus hier auch in diesem Brief an und will Gott, dass wir es bis heute auch haben. Schauen wir aber mal, was der heutige Text, diese Einleitung, diese ersten vier Verse uns jetzt auch zu sagen haben. Schauen wir uns aber zuerst mal die ersten drei Verse an. Paulus' Selbstverständnis und sein Dienstverständnis. Ich lese sie uns nochmal vor. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Retter Gottes anvertraut worden ist. Er beginnt damit zu sagen, dass er der Paulus ist, dass er diesen Brief geschrieben hat, aber definiert sich dann. Das ist sein Selbstverständnis. Da bringt er jetzt zwei Dinge, wie versteht er sich selbst. Und das Erste, wie er sich selbst versteht, ist, dass er Paulus ein Knecht Gottes ist. Wörtlich Sklave Gottes. Ich bin Paulus, ein Sklave Gottes. Allein über dieses Sklave Gottes sein, könnten wir eine komplette Predigtreihe machen. Aber wenn man ja mal so dieses Ganze auch in der Bibel sich anschaut, dann wird eins deutlich: Es geht um Gott. Wir sind zu seiner Ehre geschaffen. Er ist der Herr, der König, und wir seine Sklaven, die zu tun haben, was er sagt. Fertig, aus. Und zwar mit totaler Bereitschaft, Unterordnung und Loyalität, und zwar ohne Urlaub, weil er ist der Herr. Und wir könnten hier einen Punkt machen und es würde vollkommen stimmen, auch wenn es vielleicht für manche nicht ganz einfach wäre, wenn manche, die ein oder anderen, irgendwie so ein Bild von einem Sklavenschiff aus dem 18. Jahrhundert so im Blick, ja, so von einem Sklavenhändler wie einem Amazing Grace Autor, bevor die wunderbare Gnade auch erleben durfte. Aber hier steht nicht einfach nur Paulus Sklave, sondern hier steht Paulus Sklave Gottes. Und das ist das Entscheidende. Er ist nicht einfach nur Sklave von irgendjemand, sondern bei dem Sklavensein kam es immer total auf den Herr an. Je nachdem, wie der Herr ist, ging es auch dem Sklave. Und wenn wir jetzt wissen, okay, Gott ist der Herr, der Gott, der von sich sagt, dass er gut ist, dann ist es absolut nichts Schlechtes, weil er ist ja der beste Herr, den man sich vorstellen kann, dem es immer auch um unser Wohl geht. Und deswegen ist das, ja, was, wo wir ja, das jetzt nicht negativ denken müssen, sondern auch den Vorteil eines Sklaven sehen dürfen bei Gott. Weil bei einem Sklaven war es so, der musste sich um nichts selbst kümmern. Alles war für ihn geregelt. Ja, wann er was wie zu tun hatte, auch sein materielles Versorgen war geregelt. Ja, der musste sich jetzt nicht irgendwie noch extra selbst von seinem eigenen Geld Essen kaufen. Der hatte ja keins. Ja, es wurde ihm alles gegeben, was er brauchte. Ja, jetzt natürlich die meisten menschlichen Herren, die waren jetzt nicht so gut, deswegen war die ganze Sache auch nicht so gut. Aber wenn wir das bei Gott wissen, der zu unserem, ja, der sich auch für unser Gutes interessiert, dann wissen wir, es ist alles für uns geregelt. Sich um uns zu kümmern, das ist Gottes Aufgabe. Hat er selber gesagt, trachtet ihr zuerst nach meinem Reich und ich kümmere mich um das Ganze für euch hier. Ihr habt eine andere Aufgabe, als euch um euch selbst zu kümmern. Da kümmere ich mich drum. Er sorgt nämlich gern für uns. Und sein Sklave zu sein, das ist dann was Gutes. Und auch noch ein zweites. Als Sklave Gottes ordnet sich Paulus in die Größen des Alten Testaments ein. Ja, als Knechte Gottes werden nämlich zum Beispiel auch in der Bibel der Abraham bezeichnet, ist folgen Israel, die Propheten, ja selbst der Messias wird schon prophetisch als Knecht Gottes bezeichnet, in diesen Gottesknechtsliedern in Jesaja, zum Beispiel in Kapitel 42. Werden alle Knechte Gottes genannt. Das ist eine Würde. Das ist nicht nur was Niedriges. Das ist eine Würde. Eine hohe Würde bei Gott. Er hat sich nämlich für uns zum Sklaven gemacht. Als unser Retter kam Jesus und wurde ein Mensch und hat sich für uns zum Sklaven gemacht, sodass wir mal bei ihm sein dürfen. Dann ist es für uns eine hohe Berufung, das Gleiche sein zu dürfen wie unser Herr Jesus. Ein Sklave definiert sich über seinen Herrn. Ja, je nachdem, wessen Sklave ich damals auch war, ja, wie quasi im sozialen Rang auch mein Herr stand auch der Sklave da. Und die hatten teilweise auch dann recht hohe Ämter. Wenn wir jetzt wissen, bei Gott, da ist es die höchste Würde, das höchste Amt, das es in dieser Welt überhaupt gibt. Und dann können wir sagen, wenn du dich von Gott zu seinem Sklaven berufen hast lassen, dann lass dich nicht irgendwie mit abspeisen, hier in dieser Welt ein König oder sonst irgendwas Niedriges sein zu wollen, wenn du sein Sklave bist. Peter Marshall hat mal gesagt, unser Vertrag ist unterschrieben, wir stehen unter Oberbefehl. Und darum geht es im Titusbrief. Und das sollten auch die Kreter begreifen und auch wir im antiautoritären Europa sollen es begreifen. Als Christ entscheidest nicht du, wie und wo du lebst, sondern er gibt die Marschrichtung vor. Aber er ist ein Oberbefehlshaber, der ein guter Herr ist, der alles für uns gegeben hat, der sogar für uns gestorben ist. Also das erste Selbstverständnis von Paulus, er ist Knecht Gottes, Sklave Gottes. Das zweite Selbstverständnis, das er hier bringt, ist sein Leben, ja, sein Auftrag. Ja, das erste ist seine Identität. Das zweite, was er hier bringt, ist sein Auftrag. Er ist nämlich Apostel. Hier steht, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Dieses Aber, wie es hier zumindest meine Elberfelder übersetzt, ist zumindest für uns im Deutschen ein bisschen zu scharf eigentlich übersetzt. Das soll hier jetzt kein Gegensatz darstellen, sondern eher so ein Und sein. Ja, man kann das mit Aber und mit Und übersetzen. In diesem Griechischen kann es das gleiche Wort sein. Ja, aber es ist dann immer so ein abgeschwächtes Aber. Ja, wenn das so ein Gegensatz sein soll, dann würde hier ein anderes Wort stehen. Ja, der Paulus sieht hier keinen Gegensatz mit, ja, ich bin ein Knecht Gottes, sowas ganz Niedriges und so weiter, aber ein ganz großer Apostel unter den Menschen. Nee, er sieht es beides auch, ja, ohne Gegensatz zwischen jetzt diesem Knecht und Apostel. Aber trotzdem will er sich mit seinem Apostelamt, das er hier auch betonen, auch immer mal wieder betonen muss, obwohl es ja teilweise leid ist, sagt er, gegenüber den Korinthern, da hebt er sich trotzdem gegenüber diesen Irrlehrern, die damals eben halt auch auf Kreta war, hebt er sich ab. Er sagt, Leute, ich bin auch einer, der von Gott sagen darf, was richtig und was falsch ist. Ja, Apostel, es ist hier genauso ein Ehrentitel wie Sklave, obwohl Sklave Gottes ist jeder Christ. Apostel, wie der Paulus es war, das gab es nur wenige in der ersten Generation nach Jesus. Das sollte also aber auch unser Selbstverständnis sein von einem Christen, ja, wie es hier beim Paulus war. Dass es eine hohe Berufung ist, ein Sklave Gottes zu sein und auch jetzt zu seinem Dienst berufen zu sein, ob das jetzt als Apostel war oder vielleicht auch heute, wie man auch heute jetzt ja Apostel sonst auch übersetzen könnte, als Gesandter, als Missionar oder aber auch sonst einfach in deinem Umfeld, wo du stehst. Das sollte unser Selbstverständnis sein. Wir sind Diener Gottes, das höchste Amt, das es in dieser Welt gibt. Und sind aber auch von ihm berufen, mit einem ja, speziellen Dienst. Jetzt wie oder auch wozu ist er ein Diener Gottes und ein Apostel? Er gibt hier eine dreifache Antwort über sein Dienstverständnis. Ja, nachdem er sein Selbstverständnis, ja, seine Identität und Auftrag gegeben hat, gibt er jetzt uns sein Dienstverständnis. Wie hat er diesen Auftrag auch ausgeführt? Ja, wie hat er gelebt? Und jetzt kannst du mal gerne vergleichen auch, was so das Ziel deines Lebens ist, ja, wie du lebst, inwiefern sich das damit auch deckt. Ja, es ist nicht immer ganz klar, in welche Richtung man jetzt hier das Ganze übersetzen soll. Man könnte das, jetzt diese drei Dinge, die er jetzt nennt, zumindest die ersten zwei, könnte man in zwei verschiedene Richtungen übersetzen. Entweder wie er Apostel ist oder auch wozu er Apostel ist. Aber da beides immer sich mit der ganzen Bibel deckt, können wir einfach auch beides nehmen. Ja, und übersetzen es einfach doppelt. weil es aber nicht ganz klar ist. Und die manche Bibelübersetzungen haben vielleicht die eine Richtung, manche die andere, aber es passt beides. Die dreifache Antwort ist, entweder er ist ein Sklave Gottes und ein Apostel nach dem Glauben der Auserwählten Gottes oder auch für den Glauben der Auserwählten Gottes. Das ist Vers 1. Das ist sein erstes Dienstverständnis. Dann das zweite ist, entweder ist er es nach der Erkenntnis der Wahrheit oder er ist es für die Erkenntnis der Wahrheit. Und das dritte, das dann aber eindeutig übersetzt in Vers 2, er ist Apostel und Sklave Gottes in der Hoffnung des ewigen Lebens. Diese drei Dinge sind sein Dienstverständnis. Gucken wir sie uns nacheinander an. Ja, beginnen wir in Vers 1. Es ist Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes oder für den Glauben der Auserwählten Gottes. Also entweder, je nachdem wie man es übersetzt, wirkt er für das Reich Gottes als Sklave und Apostel gemäß, ja, also nach diesem gemeinsamen Glauben, den sie auch ja, als ganze Christen hatten, ja, denn diejenigen, die von Gott auserwählt sind, ja, ist ja nach dem Glauben der Auserwählten, ja, nach diesem Glauben, die Gott auserwählt hat, entweder wirkt er gemäß dem und zeigt somit, dass es halt eben nicht sein individueller Glaube ist, den er sich irgendwie ausgedacht hat, sondern dass der Glaube was Objektives ist, ja, dass den eben auch alle Christen haben, und zwar den gleichen Glauben. Das ist nicht sein spezielles Ding oder sowas, sondern es ist ja was Gemeinsames. Weil es ist ja auch was Gott schon vorher verheißen hat. Lesen wir in Vers 2. Ja? Diese Nachricht, auf die der Glaube gründet, diese Hoffnung, die ist schon lange verheißen. Schon lange bevor es den Paulus gab und andere. Es ist was schon immer da ist und was schon alle, die jemals in den Himmel kommen, schon immer auch so geglaubt haben. Also entweder wirkt er so fürs Reich Gottes oder es ist eben sein Dienst, dass die Auserwählten zum Glauben kommen. Ja, dass er eben für den Glauben der Auserwählten Gottes auch dient. Egal wie man es übersetzt, zumindest geht es um die Auserwählten Gottes und ihren Glauben in seinem Dienst. Ja. Und diesen Glauben, den distanziert er jetzt von diesen Glaubenslehren der Irrlehrer, die in Kreta eben waren. Das wird man dann ab Vers 10 sehen. Da grenzt er sich total ab und sagt, das ist falsch. Es gibt einen Glauben, den alle Auserwählten Gottes haben. Und die anderen, die da jetzt irgendwas anderes reinbringen wollen, das sind keine Kinder Gottes. Die gehören dann nicht dazu. Er sieht es als was, ja, Gemeinsames, Objektives. In anderen Briefen wird über diese Erwählung viel mehr gesagt, wie jetzt hier im Titusbrief. Deswegen, weil da eigentlich gar nicht viel drüber gesagt wird, will ich auch selber gar nicht viel in dem Rahmen jetzt drüber sagen. Aber was aus den anderen Briefen deutlich wird, wenn hier von den Auserwählten Gottes die Rede ist, dann ist diese Erwählung eine Erwählung vor Grundlegung der Welt, die Gott getroffen hat, zum Heil. Ja, dass diejenigen, die er auserwählt hat, auch sicher das Heil bekommen sollen. Und Gott wird hier als der Urheber des Glaubens beschrieben. Nicht wir selbst. Er ist derjenige, der auserwählt hat und der auch dann diesen Glauben gegeben hat. Es sind nämlich ist der Glaube der Auserwählten Gottes, die Gott auch dafür bestimmt hat. Aber mal nur so viel da dazu, weil der Titusbrief selber eben nicht viel mehr dazu sagt. Aber weil Gott es eben in uns bewirkt, ist es auch ein gemeinsamer Glaube, ja, den auch alle, die seine Kinder sind, dann auch teilen. Ja, deswegen ist nicht jeder Christ in jeder einzelnen theologischen Meinung immer der gleichen Meinung. Aber es ist der gemeinsame Glaube, der in den Grundfesten das Gleiche glaubt und sich eben hier allein auf Jesus Christus verlässt und auf nichts anderes. Da kann nicht jeder seinen eigenen Glauben haben, wie man es halt irgendwie sich ausdenkt, weil es gibt eben diesen ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben, wie es Judas 3 sagt. Der ist ein für alle Mal so und da gibt es auch nichts mehr zu ändern. Und auch wenn sich, wenn wir meinen, die Zeiten ändern sich, der Glaube ändert sich nicht. Aber Gott hat den Paulus gebraucht und will auch uns heute noch gebrauchen, als menschliches Mittel, dass eben diese Auserwählten zum Glauben kommen. Ja, das wäre dann so in die Richtung übersetzt, dass man für diesen Dienst, für den Glauben der Auserwählten Gottes auch tut. Ja, dass die Auserwählten zum Glauben kommen und aber auch fest im Glauben bleiben, indem nämlich Gott dann auch das wirkt. Das ist das erste Dienstverständnis, wie er seinen Dienst auch tut. Und wie es für uns auch gut ist, unseren Dienst zu tun. Das zweite ist, er ist also Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, beziehungsweise für die Erkenntnis der Wahrheit. Also auch hier wieder, entweder tut Paulus seinen Dienst in der Wahrheit, die eben was Objektives ist, weil der christliche Glaube immer auf Erkenntnis der einen Wahrheit beruht und sich nicht jeder halt seine eigene Wahrheit ausdenkt, beziehungsweise Wahrheit auch, wie manche meinen, unwichtig sei und es ja alles gar nicht so dramatisch mit der Wahrheit. Ja. Nee, es ist diese eine gemeinsame objektive Wahrheit. Es wäre nach diesem, also wenn er seinen Dienst tut, nach der Erkenntnis der Wahrheit. Oder aber er tut seinen Dienst, sodass diese Wahrheit eben von allen erkannt wird, ja, dass es für die Wahrheit tut. Aber zumindest wird auch hier wieder klar, es geht um die Wahrheit. Und wir wissen, wer die Wahrheit ist. Derjenige, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Ja, und das andere, ihn in Wahrheit immer mehr erkennen. Wieder entgegen dieser Irrlehren, die eben da auch kursiert sind, sollen sie ihn in Wahrheit erkennen. Nicht irgendwie, weil jemand halt von Jesus redet, sondern wirklich in Wahrheit soll man ihn erkennen. Das war das Ziel seines Dienstes. Das soll das Ziel unseres Dienstes auch sein. Denn es gibt eben die eine Wahrheit, das, was Gott gesagt hat. Und nicht, wie manche eben meinen oder sagen, auch wenn vielleicht unsere Gesellschaft wieder mehr dahin geht, dass man sagt, ja, es gibt so eine Wahrheit, aber kursiert noch, denke ich, genügend oder viel mehr dahin, dass man sagt, ja, viele Wahrheiten, jeder hat seine eigene, so dieser Zeitgeist. Aber nein, es gibt die eine Wahrheit und das ist auch nicht, was sich irgendein Mensch oder eine Gesellschaft ausdenkt, sondern was Gott sich ausgedacht hat und was Gott ist. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir an dieser Wahrheit bleiben. Ja, und eben nicht uns das irgendwie selbst ausdenken, weil dann wäre es aus uns heraus. Weil allein diese Wahrheit, die entspricht eben der Gottseligkeit, wie sie heißt, ja, die nach der Erkenntnis der Wahrheit ist, die der Gottseligkeit gemäß ist. Oder anders übersetzt, die der Gottesfurcht entspricht. Ja, das ist das Gleiche. Da heißt schon in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, wenn diese Wahrheit uns zur Gottseligkeit, zur Gottesfurcht führt, dann ist es der Anfang der Erkenntnis, wenn wir diese Furcht des Herrn auch haben. Weil Gottesfurcht führt uns zur Erkenntnis der Wahrheit und auch andersrum. Wenn ich durch die richtige Sicht auf Gott die Wahrheit erkenne, dann hat es Auswirkungen auf mein Leben, dann bringt mir es auch Gottesfurcht und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Und das wiederum ist auch eben ein Thema im Titusbrief, die Auswirkung aufs Leben. Weil eine Gottesbegegnung hat immer Auswirkungen. Sonst stimmt irgendwas nicht. Also wenn ich sage, ich bin Gott begegnet und es hat keine Auswirkungen auf mein Leben, dann bin ich absolut nicht Gott begegnet. Vielleicht irgendwas, aber nicht Gott. Ja, wenn du dich Christ nennst, aber das hat keine Auswirkung auf dein Leben, dann bist du einfach kein Christ. Dann hast du einen toten Glauben, der wertlos ist. Das ist irgendwie so eine leere Hülle. Also das war das zweite Dienstverständnis. Es ist nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, es ist nach der Erkenntnis der Wahrheit und jetzt drittens, es ist in der Hoffnung des ewigen Lebens, Vers 2. So tat Paulus seinen Dienst, ja, mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Er hatte da jetzt kein so ein grundloses Hoffen, ja, dass er halt sagt, ja, ich hoffe, durch meinen Dienst könnte vielleicht irgendwie was passieren. Nein, er hatte eine feste Zuversicht, kein so ein, ja, Glaube ist halt kein Wissen. Nein, es ist falsch. Glaube ist kein Sehen, aber es ist Wissen. Und da hat er diese Hoffnung gehabt, die Hoffnung des ewigen Lebens. Eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht, sagt Hebräer 11. Der Paulus lebte von der Ewigkeit her, im Hier und Jetzt. Von der Perspektive auf die Ewigkeit hat er im Hier und Jetzt gelebt und so auch seinen Dienst getan. Und ich denke, das ist was ganz Entscheidendes, dass wir nicht unsere Dinge einfach nur von hier, von der Erde her denken und machen und warum wir dann gewisse Dinge tun, sondern wirklich von der Perspektive der Ewigkeit gesehen, dann die Dinge hier in dieser Welt tun oder eben halt auch bewusst dann lassen. Und da unseren Fokus auf die Herrlichkeit Gottes ausrichten, anstatt auf himmlische, auf irdische Dinge, da eben auf die himmlischen Dinge. Weil das kann sonst ja, die ungeteilte Aufmerksamkeit zu Gott rauben oder uns auch mutlos machen. Ja, wenn man nur so in diese Welt schaut, dann, keine Ahnung, wird man mutlos oder wird depressiv oder wird, keine Ahnung, verrückt oder so. Aber er hat auch nicht hier in diese Welt geschaut und gesagt, oh, da ist so viel Not und was auch immer, da muss ich unbedingt was tun oder so. Da wird es irgendwann verzweifeln, weil die Not hört ja deswegen nicht auf. Nein, er hat seinen Blick auf die Ewigkeit gerichtet und hat dann von daher auch in dieser Welt was getan und so in dieser Welt auch gelebt. Mit diesem Blick. So hat auch schon unser Herr Jesus gelebt. Ja, in Hebräer 12, Vers 2 heißt es über ihn, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Ja, also all diese Schande und Verspottung und Schmerzen und das Gericht Gottes am Kreuz hat er erduldet, indem er auf die vor ihm liegende Freude geschaut hat. Also auf das, was danach kommt in der himmlischen Herrlichkeit. Auf das hat er geblickt. Ja, zu uns Christen wird ja manchmal gesagt, ja, ihr lebt nur so so gedanklich irgendwie schon so halb im Himmel und das irgendwie hier mit dieser Erde hat es dann nichts mehr zu tun. Kann falsch sein, muss aber nicht falsch sein. Es sollte natürlich nicht so sein, dass wir so gedanklich nur noch im Himmel sind und gar nichts mehr mit dieser Erde zu tun haben, weil wir sind halt noch nicht im Himmel. Aber wir müssen gedanklich vom Himmel her auf dieser Erde leben. Und da halt nicht andersrum. Und trotzdem aber auch noch auf dieser Erde, weil da leben wir halt nun mal noch. Und das andere, ja, das wäre irgendwie realitätsfern, wenn wir sagen würden, ich denke nur noch im Himmel oder so. Aber ich muss vom Himmel her hier leben. Und so hat es der Herr Jesus auch gemacht, hat das alles erduldet, ja, und konnte diese ganze Verspottung einfach nur über sich ergehen lassen, weil er wusste, wie sich das Ganze regeln wird. Das macht man ganz schön schwer, oder? Aber wie oft richtest du deinen Blick dann auf die ewige Herrlichkeit, auf Jesus? Betrachte ihn. Schau dir ihn an. Und dann wird sich das bei dir auch ändern. Weil guck mal, was dann in Hebräer weiter heißt, in Hebräer 12, in Vers 3. Ich lese es uns vor. Da heißt nämlich genau das. Wir haben es von ihm gelesen, wie er es gemacht hat. Und dann in Vers 3 heißt es, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also betrachtet den, der das gemacht hat, und das ist Jesus. Betrachte Jesus, damit du nicht ermüdest und in deiner Seele ermattest. Hier geht es vom Kontext ja letztlich erstmal drum, im Kampf gegen die Sünde. Aber das ist natürlich auch ein allgemeines Prinzip, ihn zu betrachten, ja, vom Himmel her zu denken und danach zu leben, so wie wir es hier auch in Titus 1 sehen, ja, dass der Paulus seinen Dienst in der Hoffnung des ewigen Lebens auch tut, von dort her gesehen. Und dieses ewige Leben, auf das der Paulus hofft, heißt es hier, war schon immer von Gott verheißen. Vor Grundlegung der Welt war dieses ewige Leben schon von Gott innerhalb der Dreieinigkeit beschlossen worden. Und innerhalb der Dreieinigkeit ist ein Bund gemacht worden. Ja, könnt ihr mal im Psalm 89 nachlesen. Hat Gott innerhalb der Dreieinigkeit einen Bund geschlossen, dieses ewige Leben, ja, auch, ja, wirklich festzulegen. Es ist schon von ewig verheißen. Und diese Botschaft dafür, die gab es dann auch schon immer. Seit Beginn der Menschheit, alles, was im Alten Testament aufgezählt ist, ist die gleiche Botschaft. Zu seiner Zeit, Vers 3, aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Als Apostel war es jetzt dem Paulus seine Aufgabe, dieses Wort Gottes vom ewigen Leben zu offenbaren, zu predigen, bekannt zu machen. Er war sich also bewusst, dass Gott durch ihn redet. Auch wenn er jetzt gerade diesen Brief hier schreibt oder diktiert, da war er sich bewusst drüber. Und auch heute, jetzt diese Predigt hier, ist Gottes Reden, ist Gottes, ja, es ist Gottes Predigt an euch, auch wenn er jetzt mich dazu gebraucht. Aber das, was ich euch sage, wenn es gemäß dieses Wortes ist, und das müsst ihr natürlich auch selber prüfen, aber dann ist es Gottes Reden an euch. Nicht als Offenbarung, wie damals, ja, als der Paulus dann jetzt niedergeschrieben hat, ja, aber ich beziehe mich eben auf diese Offenbarung hier, ja. Deswegen ist es gut und wichtig, da, ja, zuzuhören, weil wenn ich jetzt treu Gottes Wort auslege, dann redet Gott dadurch direkt zu euch. Und so wollen wir als Gemeinde, ja, die Predigt auch verstanden, ja, wissen. Und ja, deswegen auch bewusst das auch, ja, in den Mittelpunkt stellen und deswegen auch, ja, dem die größte Aufmerksamkeit widmen. Predigt aus Gottes Wort. Und Gott lügt nicht, steht hier. Wörtlich heißt es hier, der untrügliche, der nicht vortäuschende, der nicht verlogene Gott. Also mit diesen Varianten könnte man es übersetzen. Ja, wenn er uns sein Wort gibt, dann ist es keine Lüge, dann können wir uns darauf verlassen. Und wenn er ein Versprechen gab, dann hält er das auch. Und deswegen können wir auch hier, ja, letztlich das gleiche Dienstverständnis haben wie der Paulus und uns, ja, wir darauf verlassen und an dieser Verheißung festhalten. Weil die gilt auch heute noch, weil wenn Gott damals nicht gelogen hat, lügt er auch heute nicht. Wir können uns an dieser Verheißung auch festhalten, dass wir durch Jesus allein dieses ewige Leben haben. Und dann lasst uns auch mit dieser himmlischen Perspektive Gott dienen. Hat er jemals ein Versprechen nicht gehalten? Nee. Deswegen vertraue ihm. Er lügt nicht. Und vertraue auch seinem guten Wort. Es lügt nicht. Verlass dich darauf. Paulus als Sklave Gottes hat jetzt diesen Befehl, den er hier bekommen hat, ja, dass ihm die Predigt nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Das hat er diesen Befehl angenommen, weil er ja weiß, dass Gott jetzt kein übler Oberbefehlshaber ist, sondern wirklich ein Rettergott, wie er sich hier selber beschreibt. Und wenn er selbst für die Kreter ist, ja, die wilde Tiere, faule Bäuche und nochmal irgendwas sind, Schwätzer, Betrüger, ne, Lügner, dann ist das auch für uns. Auch für uns kann er dann ein Rettergott sein, der uns wirklich vor unserer eigenen Sünde und Bosheit rettet. Hörst du da das Evangelium drin? Das von diesem Rettergott? Er rettet gern. Hör auf sein Wort. Er rettet gern. Schauen wir uns zum Schluss noch das Letzte an, nämlich den Empfänger, den Titus. Da heißt es in Vers 4, quasi so zusammengefasst, also ich, Paulus, schreibe an jetzt Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Retter. Dieses Wort Gottes ist also zuerst mal an den Titus adressiert, aber dann eben auch an die verschiedenen Gemeinden in Kreta, denen der Titus ja im Auftrag von Paulus dienen sollte und auch die Dinge, die hier drin stehen, umsetzen sollte. Ja, und dadurch, dass es für die Gemeinden war, ist es natürlich auch ja, für die Gemeinden durch die Zeiten hindurch bis zu uns, auch für uns. Der Titus hat dadurch natürlich eine gewisse Autorität bekommen von dem Paulus, um über diese Gemeinden auch bestimmen zu können, obwohl er jetzt kein Apostel war. Titus, er heißt der Geschätzte vom Namen her und er war, wie er hier schreibt, Paulus geistliches Kind. Ja, er war im Missionsteam des Paulus. Paulus hat sich wohl schon viel auch in ihn investiert, hat ihn im Glauben auch, ja, im Glauben großgezogen. Und sie hatten einen gemeinsamen Glauben. Das, was immer wieder betont wird, ja, dieser gemeinsame Glaube, wie es in den meisten biblischen Überzeugungen bei Christen auch sein sollte. Dieses Gemeinsame, auch wenn es dann in einzelnen Dingen noch Unterschiede gibt. Aber das große Ganze, das ist ein gemeinsamer Glaube, den Gott eben auch in seine Auserwählten gelegt hat und wo er das auch gemeinsam hält. Und das, obwohl der Paulus Jude und der Titus ein Heide war. Das ist Gemeinde. Gott macht da eins. Selbst aus verfeindeten Partien macht Gott eins. Er macht Frieden. Aus anderen Stellen erfahren wir, dass der Titus schon von Paulus nach Korinth geschickt worden war, um dort manches zu ordnen und dass er auch noch in Dalmatien wirkte. Er war also so ein bisschen wie der Timotheus, vielleicht nur ein bisschen für härtere Fälle geeignet, wie zum Beispiel in Korinth, wo der Timotheus vielleicht ein bisschen der softere Typ war. Aber für diese schwierigen Aufgaben, die er seinem Titus gibt, sagt der Paulus ihm jetzt auch noch Gnade und Friede von Gott zu. Mit Gott hatte der Titus schon lange Friede. Ja, durch das Evangelium hat er mit Gott Frieden gehabt. Und jetzt sagt er ihm auch noch von Gott Frieden zu. Ja, dass dieser Friede, den er mit Gott hat, ihn jetzt auch weiter begleiten soll. Dass ihm das bewusst ist, dass er das ja, von Gott diesen Frieden, um den auch immer weiß. So macht das an jedem von seinen Briefanfängen und eben auch hier. Und sagt, Titus, Gott wird mit dir sein, wenn du diesen Dienst tust. Und auch wir brauchen diese Zusage immer wieder, weil von uns aus können wir nichts tun. Doch wissen, Gottes Gnade und Friede ist da. Wenn wir das tun, was Gott auch von uns will, dann können wir uns dessen gewiss sein. Gottes Gnade, Gottes Frieden, er ist da. Also mal so kurz zusammengefasst, diese vier Verse hier, sehen wir, dass der Paulus sich und auch seinen Dienst als Sklave und Apostel vorstellt und deutlich macht, dass es Auswirkungen hat, wenn man zu den Auserwählten Gottes zählt. Aber er macht auch klar, dass wir unsere Perspektive auf die Herrlichkeit bei Gott in der Ewigkeit ausrichten sollen. Weil so tat auch er seinen Dienst. Und nur so können wir auch wirklich diesen Dienst tun, ohne alles aus uns zu tun. Für die Auserwählten, die auf dieser festen Grundlage der Wahrheit stehen, kann so auch dieser Dienst dann gelingen. Und so lasst auch uns, die wir diesen Glauben der Auserwählten Gottes haben, in der Gottesfurcht leben, aber dann auch unsere geistlichen Augen auf Christus richten, der dieses ewige Leben auch ist. Erkenne ihn da als deinen Herrn und dich als seinen Sklaven an. Er ist ein guter Herr. Du kannst ihm vertrauen. Und dann zeigst du auch im Leben, dass andere das sehen, dass du unter Jesu Oberbefehl stehst und sein Reich hier aufrichten willst. Und das auch innerhalb der Gemeinde in einer guten Ordnung. Ich will noch beten. Lieber Herr, wir sehen, dass du ein guter Gott bist, ein guter Herr, und sind dankbar dafür. Vielen Dank auch wirklich für diese hohe Berufung, dein Sklave sein zu dürfen, dir dienen zu dürfen. Und dann gebrauche du bitte ja auch uns hier als deine Gemeinde, um ja wirklich auch durch das, wie du dir es gedacht hast in der Gemeinde, auch durch diese Ordnung, ja, das widerspiegeln zu können und dich damit zu ehren. Da leite du uns bitte auch durch diesen Brief, durch dieses Wort, das du uns ja auch bewusst bis heute überliefert hast. Vielen Dank dir dafür. Amen.